Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Jesus betete einmal in der Einsamkeit, und die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Einige für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere sagen: Einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Messias Gottes. Doch er verbot ihnen streng, es jemand weiterzusagen. Und er fügte hinzu: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Evangelium Jesu Christi. Lob sei dir, Christus. Ich möchte zu dem Evangelium ein paar Sätze sagen. Der Text steht im Lukas-Evangelium am Ende eines längeren Abschnitts, der überschrieben ist mit erstes Auftreten Jesu in Galiläa. Das heißt, er steht sozusagen dort, wo irgendwie eine Entscheidung ansteht. Also das war jetzt das erste Auftreten Jesu in Galiläa, das geht irgendwie zu Ende. Die Frage ist, wie geht's weiter? Kommt das zweite Auftreten oder das erste Auftreten woanders oder wie geht's weiter? Jesus steht am Scheideweg und wir kennen das an mehreren Stellen von ihm, dass er in so einer Situation betet. Er betet in der Einsamkeit. Und interessant ist, er fragt sie: Für wen halten mich die Leute? Für wen haltet ihr mich? Eine Entscheidung, ein Scheideweg, da muss man sich entscheiden. Eine Entscheidung, die wir treffen, ist nie nur eine Entscheidung über Sachen oder über eine Wahl zwischen zwei Wegen oder zwei Dingen oder wie auch immer, die Socken oder die Socken. Sondern das ist immer auch eine Entscheidung über einen selbst, wie man sich selber im Leben positioniert, als wie man sich selber versteht, als wen man sich selber sehen will. Da geht's immer auch um die eigene Identität. Und genau an der Stelle tut er zwei Sachen. Er betet und er fragt seine Mitmenschen: Wie seht denn ihr mich? Oder wie werde ich denn gesehen? Und tatsächlich glaube auch ich, dass beides notwendig ist. Das Beten in der Einsamkeit, also der Rückzug, um besser spüren zu können, was ist denn mit mir? Aber auch das Feedback: durch die anderen. Das war der erste Punkt. Hier übrigens machen wir das auch beides, das Beten in der Einsamkeit, in der Meditation und vielleicht auch darüber hinaus und die Gruppe als ein Ort, wo man auch eine Spiegelung bekommt durch die anderen, um zu wissen, um rauszufinden, wer bin ich denn selber. Der zweite Punkt ist, dass ihn die Antworten, die gegeben werden, ja, er reagiert nicht direkt drauf. Also einige halten ihn für Johannes den Täufer, andere für Elia, andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da gibt es also so eine Idee von, ja, fast von Wiedergeburt in irgendeiner Form. Petrus sagt, du bist der Messias. Da verbietet ihr ihnen streng, es jemand weiter zu sagen, dass er der Messias ist. Und dann gibt es einen Neueinsatz und er fügte hinzu, der Menschensohn muss vieles erleiden. In der Tat, der nächste größere Abschnitt nach dem ersten Auftritt in Jesu in Galiläa ist dann überschrieben mit der Weg Jesu nach Jerusalem. Und mir scheint, dass es da um zwei ganz wesentliche und sehr unterschiedliche Konzepte von Heil oder Erlösung oder Rettung oder sowas geht. Der Messias, das war die Hoffnung, das war einfach in den Leuten zur Zeit Jesu, es kommt der Messias. Eine politisch-religiöse Rettergestalt, der die Römer rausschmeißen wird. Also der Israel wieder zu einem selbstständigen Staat machen wird in den Grenzen des damaligen Davidsreiches, der irgendwie für Ordnung sorgen wird, für Gerechtigkeit nach innen, für Frieden und. Also alles das, was sich Menschen wünschen für die äußeren Umstände ihres Lebens, aber auch von dem sie sich eine religiöse Erneuerung versprochen haben. Also dass nach den Versuchen, wie der Weg zu Gott geht, Halten des Bundes, hat nicht geklappt, dass er der ist, der da irgendwie für Orientierung sorgt. Mit dem Messias geht's bergauf. Und das ist eine Hoffnung, die nicht nur die Zeitgenossen Jesu kennen, die kennt auch in säkularer Form die Moderne. Wir stellen sozusagen das Paradies her. Durch Wissenschaft und Technik in diesem Leben, nicht wie die Religionen, wo es bestenfalls nach dem Tod kommt. Wohlstand für alle, Gerechtigkeit, es gibt keine Armen mehr, Frieden und Gerechtigkeit herrschen auf der Welt, Krankheiten gibt es nicht mehr oder wir können die einfach gut behandeln, wir können durch den Fortschritt lernen wir alles zu heilen und. Also das ist auch die Vorstellung, es geht irgendwie bergauf. Wir gehen aufwärts Schritt für Schritt dem Paradies entgegen. Und ich muss gestehen, zu meiner Schande, auch ich selber kenne in meinem geistlichen Leben diese Vorstellung ganz gut. Also ich kann mich noch gut entsinnen und peinlicherweise ist es jetzt nicht Jahrzehnte her, dass ich in Indien ziemlich viel gesessen bin und gar nicht selten da saß oder mich niedergesetzt habe und dachte, jetzt pass auf, jetzt, es fehlt nimmer viel, jetzt wird irgendwie die durchbrechende Gotteserfahrung oder die Erleuchtung, die dann alles für immer restlos klärt. Jetzt, ich glaube, jetzt bin ich ganz nah dran. Wahrscheinlich, ja, ich sehe schon mal wenigstens jemand schmunzeln. Es ist peinlich, aber ich gestehe, so geht's mir. Also, oder so geht's mir. Ja, vielleicht geht's mir noch immer so. Also die Vorstellung, dass es irgendwie der geistliche Weg bergauf geht und am Schluss zu einer Art Erleuchtung oder einer Gotteserfahrung führt, die nicht nur ein Gipfelerlebnis ist. Ein Gipfel ist ja dadurch irgendwie gekennzeichnet, dass es nach allen Seiten runtergeht und man kann auf einem Gipfel auch nicht ewig sich aufhalten, da gibt's halt nichts, sondern dass das geradezu eine Hochebene wird und dann habe ich meine Probleme, werden immer kleiner und sind dann ganz weg und ich lebe immer ausgeglichener und immer gelassener oder egal, also welche Vorstellungen sich damit verbinden. Und da scheint mir, dass Jesus sich so nicht versteht. Heil und Rettung, ja, insofern Messias, ja, aber der Weg, den er einschlägt, und die Vorstellung, die er hat, ist offensichtlich eine ganz andere. Wenn ich mit der Messias-Vorstellung sozusagen die Vorstellung des Aufstiegs hin zu einem Paradies ohne Einschränkung verbinde, dann verbinde ich mit dem Weg Jesu den Begriff des Abstiegs. Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden. Das ist nicht so einfach, vom Guten zum immer Besseren, sondern das ist zunächst mal Abstieg, verworfen werden, leiden, getötet werden. Und dann öffnet er das auf alle und sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Wer sein Leben retten will, klar wollen wir das. Klar wollen wir unser Leben retten. Klar wollen wir ausgeglichenere, liebendere, integriertere, frommere, was weiß ich, beziehungsfähigere, friedvollere Menschen werden. Die Frage ist wie. Eine Möglichkeit wäre so, also wie man sich den Messias vorstellt. Wir geben uns Mühe und versuchen es immer mehr zu immer mehr Frieden und Ausgeglichenheit und so weiter zu bringen. Das wäre die eine Möglichkeit. Wir steigen hinauf, machen Vorsätze, geben uns mehr Mühe. Heute bete ich eine halbe Stunde, aber morgen eine Dreiviertelstunde und der geht mir zwar fürchterlich auf den Keks, aber ich tue so, als wäre er mir der liebste Nachbar oder Mitbruder oder Mitschwester, wie auch immer. Oder so, dass wir unseren Wunsch, gerettet zu werden, unser Leben zu retten, dass wir den verleugnen, und zwar dort, wo wir bekennen müssen: Ich bin gar nicht so, wie mein Ideal ist oder wie ich mir das vorstelle, wie ich es mir wünsche oder auch denke, ich sein sollte oder den Anspruch an mich habe. Also konkret auf hier bezogen, ich sitze hier und meditiere und hätte gerne Ruhe und Frieden. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich feststellen, ein Gedanke jagt den anderen, ruhig sitzen bleiben ist ganz schwer, hier juckt's, dort sticht's, hier kribbelt's, könnte ich da rumzappeln, ist nix mit Frieden, Unruhe ist es. Oder ich erwarte die Freude, die doch einkehren sollte, wenn ich hier irgendwie mich mit Gott beschäftige. Und muss zugeben, Trauer. Ich bin traurig. Ich habe Angst, ich habe Wut. Ich hasse. Und so könnte man viele Beispiele aufzählen. Und an der Stelle geht es tatsächlich um Selbstverleugnung, um die Verleugnung des Wunsches, sein Leben zu retten. Und es geht darum, mit Jesus sein Leben zu verlieren. Also das heißt, mindestens hier und jetzt Ja zu sagen zu einem Leben, das man so nicht will, nämlich zur Unruhe, zur Rastlosigkeit, zur Trauer, zur Angst, was immer es halt, zum Hass, was immer es halt ist, was ich jetzt erlebe. Indem ich das tue, indem ich mich also selbst verleugne und dieses mein Kreuz auf mich nehme, sterbe ich, oder zumindestens etwas stirbt in mir. Nämlich, es sterben ganz bestimmte Vorstellungen, Wünsche, Ansprüche, auch moralische Ansprüche, die ich an mich habe, weil ich feststellen muss, es geht nicht. Ich bin so gar nicht. Ich bin ganz anders. Da stirbt etwas. In der Vorstellung Jesu scheint es eher ein Vorteil zu sein. Denn er glaubt von sich, er wird also verworfen werden und leiden und getötet werden, aber am dritten Tag wird er auferweckt. Auferweckt. Eine Seite später, Nee, gleich im Anschluss wird die Verklärung Jesu geschildert und die Jünger gehen vom Berg runter und sagen, Auferstehung der Toten. Weißt du, was das ist? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Er wird auferweckt. Und es ist tatsächlich nicht so ganz leicht, davon eine Ahnung zu haben. Warum? Da steht ja nicht, er wird aufgeweckt. Also so, wie jemand aus dem Schlaf aufgeweckt wird und dann ist er halt wach und ist irgendwie derselbe Mensch danach, wie er vorher war. Vielleicht von schlechten oder guten Träumen mal abgesehen. Sondern auferweckt werden oder auferstehen ist eine Handlung, die an einem Toten vollzogen wird. Jesus ist tot, da ist er gestorben oder etwas ist an uns gestorben und von diesem Gestorbenen, an diesem Gestorbenen wird gehandelt, da wird auferweckt. Und nicht so, dass dann der Gestorbene wieder lebendig wird und dann hier rumrennt, sondern der Gestorbene ist eben gestorben. Das Kreuz, das hier in der Mitte liegt, das drückt es irgendwie ganz schön aus. Da, wo das Kreuz am gekreuzesten ist sozusagen, also da, wo das sozusagen angenommen wird, da bricht es auf und eine Perle kommt hervor. Ein Zeichen, dass da irgendwas Vollkommenes und Neues passiert. Das Kreuz, das dann immer nur noch Kreuz ist. Was Auferweckung heißt, das wird man schwer beschreiben können. Es gibt bei Johannes vom Kreuz, der ja auch Gedichte geschrieben hat, gibt es Strophen, nennt er es, Strophen zu einer Entrückung hoher Beschauung. Und davon möchte ich euch noch zwei, drei vorlesen zum Schluss. Ich trat ein, wusste nicht wo, und blieb unwissend, alles Wissen übersteigend. Ich wusste nicht, wo ich eintrat. Aber als ich mich dort sah, unwissend, wo ich mich befand, begriff ich große Dinge. Ich werde nicht sagen, was ich empfand, da ich unwissend blieb. Alles Wissen übersteigend. Wer wahrhaft dorthin gelangt, wird an sich selber irre. Alles, was er früher wusste, scheint ihm recht gering, und sein Wissen mehrt sich derart, dass er unwissend bleibt, alles Wissen übersteigend. Je höher man steigt, umso weniger verstand man, dass es die dunkle Wolke ist, die die Nacht erhellte. Umso weniger verstand man, dass es die dunkle Wolke ist, die die Nacht erhellte. Deshalb bleibt, wer sie erfuhr, unwissend, alles Wissen übersteigend. Da, wo Gott sich wirklich mitteilt, der transzendent ist, geschieht etwas. wird etwas mitgeteilt oder er teilt sich selber mit, aber es übersteigt alles Wissen. Und alles Empfinden und jedes Bewusstsein. Doch ist die Wirkung davon, die er hervorruft, so, dass die Liebe wächst und die Demut wächst. Die Barmherzigkeit wächst und die Gelassenheit. Aber das alles tritt erst dort ein, wo wir uns auf diesen Weg Jesu einlassen und zu dem stehen, was jeweils jetzt ist, auch wenn es uns kreuzigt.